Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und diese Stimme hier gehört Heiko Maas.
Ja, vielen Dank, lieber Serge. Auch vielen Dank für die Einladung.
Der deutsche Außenminister war in Moskau und diskutierte mit dem lieben Sergej, sprich dem russischen Außenminister Lavrov, über den festgefahrenen Konflikt in der Ukraine. Auf der anschließenden Pressekonferenz kam es zu einem Schlagabtausch zwischen den beiden zum Thema Medienfreiheit. Kai Clement war Augen- und Ohrenzeuge.
Seit Ende Juli streiten sich Deutschland und Russland über eine angebliche Einmischung des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle bei den Protesten. Maas, unmissverständlich.
Wir können nicht nachvollziehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Welle an ihrer Arbeit gehindert werden oder gar festgenommen werden. Das ist mit Blick auf die Pressefreiheit nach unserer Auffassung ein absolut nicht nachvollziehbarer Vorgang.
Jedes Land habe Vorgaben für Demonstrationen, so sieht es Lavrov. Das sei in Russland nicht anders. Man müsse sich schon an Gesetze halten. Und dann behauptet er, dass vielmehr die Arbeit russischer Journalisten in Deutschland behindert werde. Es ist einer der wenigen Momente, wo Heiko Maas die Sprache der Diplomatie verlässt.
Ich will nur sagen, dass in Deutschland keine russischen Medien geblockt oder ausgegrenzt werden. Sonst würden die auch nicht überall rumstehen, wo ich hinkomme.
Meinte der deutsche Außenminister Maas gestern in Moskau. Es ist selten, dass das Thema Pressefreiheit auf dem offiziellen politischen Parkett überhaupt auftaucht. Staaten sind nun einmal keine Nichtregierungsorganisationen. So beschied die kanadische Außenministerin Freeland beispielsweise auf einer Konferenz im Juli einem Journalisten, der die Frage stellte, warum Saudi-Arabien denn den G20-Gipfel im nächsten Jahr ausrichten dürfe, wo es doch bewiesen sei, dass der Mord an Jamal Khashoggi auf Wunsch dieser Regierung ausgeführt worden war. Ein Staat, so argumentierte Freeland, mit Bedauern müsse jederzeit auch mit solchen Regimen wie dem von Saudi-Arabien zusammenarbeiten können. Doch wie können Politiker überhaupt auf Verstöße gegen Pressefreiheit in anderen Ländern hinweisen? Eine Einmischung in innere Angelegenheiten wäre dies ja allemal. Markus Löning war von 2010 bis 2014 Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe und berät heute Unternehmen in eben diesen Fragen. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, welche Spielräume die Politik denn überhaupt hat.
Also die Politik hat durchaus Spielräume und es gibt zwei verschiedene Aspekte dabei. Der eine Aspekt ist, dass es für die Bundesregierung oder auch für die kanadische Regierung oder andere europäische Regierungen einfach sehr wichtig ist, immer den eigenen Standpunkt klar zu machen. Wir wünschen uns idealerweise als Nachbarn ein demokratisches und freies Russland mit freier Presse natürlich auch. Das wäre für uns der beste denkbare Nachbar Russland. Insofern diesen Punkt kann man und sollte man immer klar machen. Das Zweite ist, dass es den Journalisten hilft, die unter Druck sind oder die im Gefängnis sitzen, wenn Leute von außen immer wieder klar machen, nein, wir wollen, dass diese Journalistin, dieser Journalist aus der Haft entlassen wird, dass das Verfahren eingestellt wird, dass seine Freiheit zu arbeiten garantiert wird. Das ist für die Betroffenen selbst von enormer Wichtigkeit. Das weiß ich selber aus vielen Gesprächen. Ich auch immer dachte, naja, was nutzt das denn? Aber die Betroffenen selbst sagten immer, nein, wichtig, stärkt uns den Rücken gegenüber unseren Autoritäten. Und das Dritte ist, man erreicht auch immer mal wieder was. Oft erreicht man nichts, also dann passiert nichts auf der anderen Seite, aber es passiert eben auch immer mal wieder, dass Journalisten freigelassen werden, dass Zeitungen dann doch wieder erscheinen können. Da kann man nur sehr schwer dann nachvollziehen, was ist die Kausalität, was waren die inneren Überlegungen jetzt meinetwegen bei der russischen Regierung, bei der chinesischen Regierung. Aber man hat immer den Verdacht, naja, die Tatsache, dass die Bundesregierung was gesagt hat, hat schon auch eine Rolle gespielt.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Spielräume ausreichend genutzt werden?
Nein, leider nicht. Das muss man sagen. Und das gilt jetzt nicht speziell für die Bundesregierung, sondern es gilt generell für die westlichen Regierungen, dass da zu wenig gesagt wird und zu selten auch der eigene Standpunkt klar gemacht wird. Ich musste das mal von chinesischen Dissidenten, die ich mal danach gefragt habe, die sagten mir dann, wisst ihr, wenn ihr nicht das sagt, woran ihr glaubt, und die chinesische Regierung weiß ja, dass ihr das glaubt, dass ihr Pressefreiheit wollt, und wenn ihr das nicht ansprecht, dann denkt ihr, ihr seid Waschlappen. Und sie können euch auch an anderer Stelle über den Tisch ziehen. Das ist auch eine Frage von Selbstachtung und letztlich auch von politischem Gewicht, also im eigenen Interesse, diese Punkte immer wieder zu machen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass man mit Konzilianz bei einer Regierung wie der jetzigen russischen, der chinesischen oder anderen autoritären Regierung eben auch überhaupt keinerlei Punkte macht. Man erreicht nichts dadurch, dass man eben nett ist, in Anführungsstrichen.
Das meinte Markus Löning, ehemals Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Auch in Österreich sah es ja eine Weile so aus, als ob das Thema Pressefreiheit dort virulent würde. Hintergrund waren unter anderem die Angriffe von FPÖ-Politikern wie Hans-Christian Strache auf den öffentlichen Rundfunk. Straches Karriere allerdings bekam einen entscheidenden Knick durch die Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos durch Süddeutsche Zeitung und Spiegel. Es war schon 2 Jahre zuvor mit versteckter Kamera aufgenommen worden. Strache trat im Mai als FPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler zurück, mit unter anderem folgenden Worten.
Ich habe in den letzten 3 Jahren viel an Verleumdungen und Diffamierungen, aber auch an Bösartigkeiten erleben müssen. Was aber hier vor 2 Jahren inszeniert wurde, hat eine völlig neue Dimension. Hier wurde in Silberstein-Manier eine Schmutzkübel- und Desinformationskampagne gestartet, die an Perfidie und auch an Niederträchtigkeit nicht zu übertreffen ist.
Aufklärer der Ibiza-Affäre waren neben Martin Knobbe vom Spiegel die beiden Investigativreporter der Süddeutschen Zeitung, Bastian Obermeier und Frederik Obermeier, übrigens beide nicht miteinander verwandt. Sie haben heute nun ein Buch zu ihrer Recherche veröffentlicht. Mit Frederik Obermeier habe ich deshalb vor dieser Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob einen erfahrenen Journalisten wie ihn solche Äußerungen, wie wir sie eben von Strache bei seinem Rücktritt gehört haben, noch irritieren.
Ich finde es nicht sehr schön, wenn ein Politiker wie Herr Strache über einen selbst, über die Arbeit sehr, sehr schlecht redet. Auch jetzt in den letzten Tagen, wenn Herr Strache dann immer wieder ja auch über die, er nennt uns immer die sogenannten investigativen Journalisten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dieser Mann ist sehr, sehr tief gefallen. Das war sicher auch keine leichte Zeit für ihn. Und ich versuche Kritik, faktische Kritik ernst zu nehmen. Aber auch so dieses bisschen manchmal auch beleidigt klingende und auch so, dass er sich selber als Opfer stilisiert, da muss ich sagen, das versuche ich irgendwie, dass es an mir vorbeizieht.
Auslöser für seinen Rücktritt war ein 7-minütiges Video, was Sie online gestellt haben. Sie haben natürlich auch darüber berichtet, aber ich denke, das Video war durchaus ausschlaggebend, dass sich sehr viele Leute einen Eindruck bilden konnten über das, was dort auf Ibiza passiert ist. Das ganze Videomaterial war allerdings 7 Stunden lang. Warum haben Sie das nicht alles online gestellt?
Weil in Deutschland und auch übrigens in Österreich sind die rechtlichen Hürden sehr, sehr hoch, dass man ein heimlich aufgenommenes Video einfach so veröffentlicht. Das ist rein rechtlich gar nicht möglich, sondern die Hürde ist, dass ein sehr, sehr hohes, ein überragendes öffentliches Interesse vorhanden sein muss. Deswegen haben wir eine Auswahl gezeigt, nämlich die Aussagen, die belegen, dass Herr Strache an diesem Abend ganz klar korrupte Praktiken auch in Aussicht gestellt hat und auch die österreichische Medienlandschaft nach dem Vorbild von Viktor Orban aus Ungarn umbauen will. Sonst ist auf dem Video, zum einen gibt es da Teile, wo Herr Strache unbestätigte Gerüchte über Dritte verbreitet. Das ist zum Beispiel was, das sollte nicht an die Öffentlichkeit. Das hat da nichts zu suchen. Das wäre höchst unfair gegenüber diesen Personen.
Eine große Kritik an Ihrer Arbeit bestand darin, dass dieses Video von 2017 war und eben erst 2019 dann veröffentlicht worden ist. Warum ist es so lange liegen geblieben?
Ich werte das gar nicht als eine Kritik an meiner Arbeit oder der Arbeit des SZ oder des Spiegels. Sobald wir das Video vorliegen hatten, haben wir sofort losgelegt. Wir haben 2 Gutachten eingeholt. Sobald wir mit den Recherchen fertig waren, sind wir sofort damit an die Öffentlichkeit gegangen. Es war aber so, dass wir das Video erst sehr, sehr spät bekommen haben. Wir hatten es zwar schon vor vielen Monaten zum ersten Mal gesehen, aber nur auf der Grundlage eines Videos, was wir gesehen haben, aber wo wir noch nicht überprüfen konnten, ob es auch authentisch war, auf der Grundlage wollten und hätten wir auch nicht veröffentlichen können.
Wie nervenaufreibend kann man sich denn das Umgehen oder den Umgang mit einem solchen brisanten Material vorstellen?
Das sind schon Stressphasen, das muss man wirklich sagen. So die Tage vor so einer Veröffentlichung, da schlafe ich meistens nicht sehr gut. Da kommt zum einen der Druck. Man weiß ja, dass das sehr, sehr schwere Vorwürfe sind, die man erhebt. Da muss wirklich jeder Satz, jedes Wort sitzen. In den letzten Tagen vor der Veröffentlichung ist dann so, dass auch solche Artikel noch mehrmals von Rechtsanwälten abgenommen werden, von Fact-Checkern, von der Chefredaktion. Da merke ich so, dann kurz bevor dann die Zeitung in den Druck geht oder mal auf klickt, dass es ein Artikel online geht, da geht der Puls schon nochmal ganz schön nach oben.
Welche Vorkehrungen haben Sie denn getroffen, um ja zu verhindern, dass Ihre Recherche schon vorzeitig überhaupt bekannt wird?
Wir haben zum einen in der Süddeutschen Zeitung und ich glaube, die Spiegel-Kollegen haben es ähnlich gehalten, nur einen sehr, sehr kleinen Kreis an Kollegen eingeweiht. Es war lange Zeit, wusste zum Beispiel bei uns nur der Chefredakteur Wolfgang Krach von der Existenz dieses Videos, dass wir das gesehen haben. Und es gab auch lange Zeit noch eine Parallelplanung. Da gab es einen parallelen Artikel über ein ganz anderes Thema, den man auch in der letzten Minute noch hätte einwechseln können, falls wir auf irgendwas gestoßen wären, wo wir dann gedacht hätten, wir müssen zum Beispiel noch warten, weil wir nochmal was überprüfen müssen. Man kann bis zum letzten Moment immer noch den Stecker ziehen und sagen, wir warten noch oder wir sehen den Grund, warum man gar nicht veröffentlichen sollte.
Stichwort Sicherheit. Es gab aber durchaus seltsame Vorgänge, zum Beispiel was Ihre E-Mail-Konten betraf. Können Sie dazu was Kurzes erzählen?
Ja, es gab leider sehr, sehr besorgniserregende Geschehnisse. Zum einen haben wir gemerkt, dass offenkundig jemand versucht hat, sich in unsere Messenger-Services einzuloggen oder einzuhacken. Und zum anderen gab es einen Kollegen, der mit an den Artikeln geschrieben hat und redigiert hat, bei dem wir gemerkt haben, dass sein E-Mail-Postfach gehackt wurde. Da hat sich jemand ihm eingehackt und dann versucht, uns auch auszuspähen.
Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?
Nee, das ist auch sehr, sehr schwer nachzuweisen, ob das überhaupt was mit Österreich zu tun hatte, mit dem Ibiza-Video. Wir erleben leider immer häufiger, dass die Süddeutsche Zeitung im Visier von Hackern steht. In dem Zusammenhang hier konnten wir nicht nachvollziehen, woher das kam.
Einer der heikelsten Vorgänge bei so investigativer Recherche ist ja dann die Konfrontation des Betroffenen mit dem recherchierten Material. Wie haben Sie das erlebt?
In dem Fall war es so, wir haben Herrn Gudenus und Herrn Strache E-Mails, aber auch WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und WhatsApp hat ja den Vorteil, dass wenn es das Gegenüber nicht unterbindet, sieht man, wenn eine Person eine Nachricht liest. Und so war es in dem Fall nach ein paar Minuten schon, dass wir gesehen haben, Herr Strache und Gudenus haben unseren Vorhalt, also unsere Fragenlisten erhalten, haben sie offenkundig auch gelesen. Und es hat dann auch ziemlich schnell ein Sprecher von Herrn Strache auch bei uns angerufen oder bei einem Kollegen angerufen und wollte so ein bisschen rausfinden und so raushorchen, was wir denn da genau haben. Und dann am Ende war es aber auch wirklich so, dass uns Herr Strache und Herr Gudenus beide ein schriftliches Statement geschickt haben, was auch fast wortgleich war.
Das heißt, die haben das bestritten oder wie kann man sich das vorstellen?
Sie haben nicht bestritten, dass der Abend stattgefunden hat. Also die Version ist so kurz gefasst eigentlich so, sie haben sich da mit jemandem getroffen. Es war, wie der Herr Strache dann später gesagt hat, eine absoffene Geschichte, also ein alkoholisierter Abend. Und alles, was dort besprochen wäre, wäre im privaten Kreis gefallen und wäre nicht umgesetzt worden. Er wollte im Endeffekt, hat er damit suggeriert, das war doch alles gar nicht ernst gemeint. Das nehme ich natürlich zur Kenntnis, das haben wir auch so wiedergegeben. Aber ich traue dieser Version nicht wirklich, weil wir auch wissen, dass es nach dem Treffen auf Ibiza noch mindestens zwei Nachtreffen gab, wo Herr Gudenus dann den männlichen Begleiter dieser vermeintlichen Oligarchennichte nochmal getroffen hat, wo dann die Gespräche von Ibiza wieder fortgeführt wurden und wo es dann sogar so weit kam, dass man als Geste des guten Willens, dass man zeigen will, man ist immer noch interessiert an einem Deal mit der Russin, dass daraufhin die FPÖ eine OTS-Meldung, also eine Pressemitteilung ausgesandt hat mit einem Inhalt, der vorher mit diesem männlichen Begleiter der Russin abgestimmt war.
Frederik Obermeier war das von der Süddeutschen Zeitung über seine Recherchen zur sogenannten Ibiza-Affäre, dem bislang größten Skandal der österreichischen Zweiten Republik.
Medias Res.
Der Nachrichtenzyklus weltweit ist getrieben von Aktualitäten. Langfristbeobachtungen werden kaum durchgeführt. Afghanistan war lange Jahre im Zentrum auch der westlichen Aufmerksamkeit. Grund war der sogenannte Krieg gegen den Terror. Das hat sich inzwischen geändert, obwohl das Land am Hindukusch immer noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Mein Kollege Martin Gerner ist regelmäßig in Afghanistan unterwegs und er sagt, dass westliche Medien den realen Entwicklungen in diesem Land oft hinterherhinken. Und ich fragte ihn, woran er diese Beobachtung festmacht.
An der Tatsache, dass wir viel über Krieg erfahren, über Anschläge, über Opfer, über Tote, aber wenig vom Kriegsalltag zu bieten haben, letztendlich auch wenig recherchieren über diesen Kriegsalltag. Das geht fast unter. Und es ist wichtig, umso mehr, um den anderen, den Ländern und den Menschen gerecht zu werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben in einigen Tagen hier in Kabul das internationale Frauenfilmfestival. Da habe ich doch selbst von Journalistenkollegen großes Erstaunen gehört in den letzten Tagen, als ich das Thema selbst unter Journalisten angeboten habe. Gibt es sowas dort überhaupt? Ja, es gibt afghanische Regisseurinnen. Es gibt eine Frau neuerdings als Leiterin der afghanischen Filmbehörde. Ein anderes Beispiel wäre der Wiederaufbau des Dahlemann-Palastes. Das ist ein Bau etwa in der Größe wie der Reichstag in Berlin. Symbol der Zerstörung auf unseren Bildern, die Sie angedeutet haben in Ihrer Anmoderation. Ja, was ist typisch scheinbar aus Afghanistan? Der ist jetzt strahlend neu wieder in Glanz errichtet und eingeweiht worden vorgestern. Ich habe darüber sehr wenig in deutschen Medien gelesen, obwohl es zugleich als sehr positives Zeichen in all der Zerstörung hier empfunden wird. Das nur als zwei Beispiele vielleicht.
Das heißt, das alltägliche Leben kommt zu wenig vor. Woran liegt das?
Ja, ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, und das gilt nicht nur für Afghanistan natürlich, man könnte Irak, Syrien, Palästina nehmen. Ich habe den Eindruck, dass in unseren Medien, aber auch in unserer Öffentlichkeit an und für sich ein Hang ist, solche Länder leiden zu sehen. Wir könnten auch Afrika als ganzen Kontinent nehmen. Wer Afrika von Nord nach Süd und West nach Ost bereist, der wird auch viel auf diesen Alltag stoßen. Trotzdem ist für uns Afrika wie gewisse Teile der Konfliktwelt ein gewisser verlorener Kontinent, wo immer Gewalt herrscht, der wir scheinbar nicht Herr werden können. Zugleich scheint es auch unsere Position, unsere humanitäre Position, die ja auch durch die Medien transportiert wird, auf verschiedenste Weisen zu bestätigen. So kommt ein schiefes Bild ganz wesentlich zustande. Die zweite Sache ist, dass gerade in Konfliktländern, Kriegsländern wie Afghanistan wenige permanente Beobachter, Korrespondenten, Freie sind. Dadurch wird das Bild sehr lückenhaft, häufiger. Es fehlt die Kenntnis an einheimischen Kontakten, Sichtweisen. Es geht auch darum, diese Sichtweisen zuzulassen. Denn wenn man als Maßgabe immer nur die Agenturen aus den heimischen westeuropäischen Redaktionen hat, dann ahnt man schon, dass gewisse Dinge da nicht auf den Tisch kommen. Etwa die beiden Themen, die ich eben beschrieben habe.
Liegt das aber nicht auch daran, dass der Nachrichtenjournalismus gewisse Gesetzmäßigkeiten hat? Sie sind ja selber lange Jahre im Zeitfunk, im Deutschlandfunk aktiv gewesen. Ja, bräuchte Afghanistan da wieder ein paar Ereignisse, die uns da wieder genauer hinschauen lassen?
Ich glaube tatsächlich, dass von sogenannten Leitmedien, das ist ja immer schwieriger heute zu definieren, was ein Leitmedium ist in Zeiten der digitalen Medien. Ich glaube tatsächlich, dass immer wieder enorme Anstrengungen unternommen werden. Ich glaube aber in der Tat auch, dass, wie Sie sagen, eine Formatierung stattgefunden hat. Man findet das ja unter den festen Korrespondenten in allen großen Hauptstädten der Welt, dass sie immer weniger selbst reisen können, dass der Bedarf an kurzen Nachrichten, Häppchenjournalismus, gerade auch aus diesen Konfliktländern, immer häufiger wird. Und so kommt dieses schiefe Bild, ich bringe das häufig auf die drei Bs zu Afghanistan, Burka, Bärtige und Bewaffnete, das sich doch dann immer wieder durchsetzt. Und zugleich gibt es ja zwei Journalistenwirklichkeiten, das dürfen wir nicht vergessen. Gerade weil die festen Korrespondenten immer häufiger aufgrund dieses enormen Bedarfes in allen Medien nicht in die Fläche sozusagen journalistisch gehen, wie noch vor Jahrzehnten, wenn man etwa bei Richard Kapuscinski liest. Sowas kann sich ja ein Korrespondent in Afrika, in Asien heute an Reisen gar nicht mehr erlauben, um ernst genommen zu werden. Gerade da kommen die Freien ins Spiel, die freien Autoren, die wiederum, davon könnte ich jetzt ein Lied singen, hohe Budgets selbst investieren, hohe Risiken auf sich nehmen, aber auch da immer mehr kämpfen müssen, dass sie als sinnvolle Teile in diesem Puzzle gesehen werden von den heimischen Redaktionen.
Nichtsdestotrotz sind Sie regelmäßig in Afghanistan unterwegs. Treffen Sie da eigentlich auch immer dieselben Kollegen? Also gibt es da wirklich noch so was wie eine nachhaltige Berichterstattung?
Wir haben lange über die Bundeswehr aus Afghanistan berichtet, ohne permanente Korrespondenten hier vor Ort. Wir haben wenig von dem Kriegsalltag zusammengestellt. Und über die Bilder funktioniert es noch mehr. Ich stelle in diesen Tagen mit einem deutschen Verlag ein Fotoband über Kriegsalltag zusammen. Meine These ist, dass über das Bild, Stichwort Burka als scheinbares Symbol für Afghanistan ausschließlich, so ergänzungsbedürftig ist. Wir haben es auf verschiedene Weise auch trotz allem mit einer Kulturnation hier zu tun. Alexander der Große, das baktrische Gold. Da muss man mal nachschlagen. Unsere historische Erinnerung, auch journalistische Erinnerung, geht meistens nur bis zu den Taliban. Der angesprochene Dahlan-Palast, der jetzt wieder neu erschienen ist, ist nicht durch die Taliban, wie man vermutet wurde, in den Kriegsjahren zerstört worden, sondern durch die Warlords, die der Westen seit vielen Jahren wieder in Nadelstreifen in Position gebracht hat und die nie abgeurteilt worden sind. Das ist ein Teil des Bildes, den wir auch zu wenig kritisch beleuchtet haben bisher und nach wie vor, gerade jetzt, wo die Taliban wieder mit an die Macht kommen könnten, eigentlich einen intensiven, investigativen Blick von uns westlichen Journalisten verdienen würde. Um es vielleicht noch zugespitzter zu sagen, wir sind allzu häufig, da nenne ich jetzt mal nicht die Medien nur in Fokus, sondern die deutsche Öffentlichkeit, zugespitzt sind wir manchmal nicht weniger Analphabeten über dieses Land und seine Kultur als umgekehrt.
Das meinte Martin Gerne, mit dem ich vor dieser Sendung telefonisch in Afghanistan verbunden war. Live im Studio ist jetzt hingegen mein Kollege Sören Brinkmann, denn heute ist Donnerstag, das bedeutet morgen ist Freitag und damit wieder Zeit für Medias Res im Dialog. Sie können uns dann wieder anrufen, beziehungsweise auch heute schon, um auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Was ist denn die Frage, Sören Brinkmann, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern stellen wollen?
Ja genau, wir wollen mit Ihnen in den Dialog kommen und um auf diese Frage zu kommen, Frau Beetz, würde ich gerne zunächst eine Gegenfrage stellen, nämlich mit Blick auf Ihre Mediennutzung. Wie oft schauen Sie Nachrichten oder auch Filme und Serien non-linear, also über Mediatheken, Streamingdienste?
Eigentlich fast immer, muss ich zugeben. Es ist so ein Mix aus öffentlich-rechtlich und privat, sprich ja. Arte und Netflix.
Gar nicht so überraschend, denn es gibt eine immer weiter steigende Zahl von Mediennutzern, die eben non-linear, heißt es dann, also zeitunabhängig solche Angebote nutzen. Das Problem ist in Deutschland, dass es, ich sag mal, eine zersplitterte Mediathekenlandschaft gibt. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben alle ihre eigenen. Es gibt die ARD-Mediathek, aber die Landesrundfunkanstalten WDR, NDR, Bayerischer Rundfunk haben dann wiederum auch ihre eigenen Mediatheken. Das ZDF auch der Deutschlandfunk hat eine Audiothek. Ja, und das heißt, für die Nutzer wird es ein bisschen unübersichtlich und manchmal auch nicht ganz klar, wo suche ich jetzt Sachen? Es ist nicht so einfach wie beim Durchschalten im Fernsehen. In Frankreich ist man da weiter, da gibt es jetzt eine übergeordnete Mediathek der öffentlich-rechtlichen und der privaten Sender. Und wir möchten von Ihnen wissen, ob es denn, ja, auch in Deutschland dahin gehen sollte.
Und was man sich wahrscheinlich auch davon erwartet, von einer gut funktionierenden Mediathek, darum geht es wahrscheinlich auch.
Ganz genau. Vielleicht haben Sie Ideen, wenn Sie Streaming-Anbieter zum Beispiel nutzen. Ja, so und so funktioniert es gut oder eben auch nicht gut. Also wie ist die Usability heißt es, also die Nutzerfreundlichkeit und wie sollte das dann eben sein?
Und wie ist der Telefonnummer, wo unsere Hörerinnen und Hörer anrufen können?
Genau, ganz wichtig. Ab sofort können Sie schon auf den Anrufbeantworter sprechen. 0221 345 3451 und Sie können auch eine Mail schreiben an mediasres@deutschlandfunk.de. Ich sage die Nummer nochmal.
mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Ich muss ergänzen.
So heißt es. Genau.
Vielen Dank, Sören Brinkmann. Und zum guten Schluss haben wir noch das.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Henning Noske. Ich bin der Leiter der Lokalredaktion der Braunschweiger Zeitung in Braunschweig. Und unser großes Thema morgen werden die Wildbienen sein. Es gibt hier in Braunschweig das Julius-Kühn-Institut. Dort gibt es das Institut für Bienenschutz. Die haben die Wildbienen gezählt und kaum noch welche gefunden. Das ist ein Alarmsignal. Und Braunschweig möchte gemeinsam mit dem Julius-Kühn-Institut Wildbienenhauptstadt Deutschlands werden. Also sollen in Braunschweig Wildbienenparks im gesamten Stadtgebiet gegründet werden. Man will die Wohnungsbaugesellschaften, Sport- und Bürgervereine, Kleingärtner, also alle will man mitnehmen. Alles unsere Leser und deshalb ist das morgen unser großes Thema.
Und das war Medias Res für heute. Nach den Nachrichten der Büchermarkt. Unter anderem geht es um den Roman von Friedrich Christian Delius. Wenn die Chinesen Rügen kaufen, denkt an mich. Und wer bei diesem Titel an Donald Trump und Grönland denkt, der hat wie ich möglicherweise zu viele, zu unbedeutende Nachrichten konsumiert. Brigitte Beetz sagt Tschüss.